Guten Tag, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. In unserer heutigen Sendung hört ihr mein Gespräch mit Tobias Weimann. Es ist wirklich ein sehr interessanter Mensch, sehr interessanter für mich Gesprächspartner. Wir haben uns zufällig bei einer Veranstaltung für das Engagement für die Ukraine getroffen in Freiburg. Und dann im Laufe der Diskussion war klar, dass Tobias jetzt gerade seit Jahren schon in Kiew mit seiner Familie lebt. Und da ich wirklich viele von seiner Äußerung wirklich sehr teile und war sehr begeistert von seiner mutigen Haltung in der Situation, habe ich ihn gefragt, ob er uns ein Interview geben würde. Tobias Weimann arbeitet für Freiburger Unternehmen, aber er arbeitet im Homeoffice von zu Hause und lebt seit 10 Jahren mit seiner Familie, mit Frau und 2 Kindern in Kiew. Und ich glaube, es ist sehr wichtig für uns, die hier leben und vor allem für die Menschen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und sich überhaupt nicht vorstellen können, wie man in so einer Situation, die jetzt in der Ukraine ist, überhaupt noch leben und aktiv sein kann und wie fühlt man damit, was denkt man das von jemandem hört, der auch ähnlich aufgewachsen ist und sozialisiert. Und deshalb überlasse ich einfach das Wort an Tobias.
Okay, ich bin Tobias und ich lebe seit 10 Jahren in der Ukraine, Kiew. Und was mache ich? Ich bin Softwareentwickler und arbeite von zu Hause. Und weil es so ist, habe ich diese Luxus, dass ich mir aussuchen kann, wo ich wohne. Und wenn das so ist und die Arbeit ist oft nicht so spannend, dann möchte ich wenigstens mein Leben noch irgendwie anderweitig erfüllen. Und das mache ich, indem ich interessante Länder besuche. Und in der Ukraine bin ich dann hängen geblieben. Und bin auch immer sehr froh, nach Freiburg zu kommen. Aber ich hatte schon damals das Gefühl, bevor ich mit Krieg und sonst was zu tun hatte, dass wir sehr froh sein können, für das sehr dankbar sein können anderen Leuten, dass wir so diese Freiheiten haben, die wir haben und auch diesen Wohlstand und dass es eben nicht selbstverständlich ist. Mein Vater ist Journalist, hat für Lokalzeitungen gearbeitet und viel recherchiert zum Thema Holocaust, gerade auch in unserer Region. Also ich komme ursprünglich aus Unterfranken, aus Bayern. Auch die Lokalgeschichte, die immer sehr heikel war, weil damals auch noch viele lebten und auch die Kinder lebten und darüber lieber nicht sprechen wollten und auch teilweise verhindert haben, dass die Lebenden, die Zeitzeugen noch leben, auch also zum Beispiel Juden, die geflohen sind. Und er hat dafür auch recherchiert in der DDR, in den Archiven und hat mich dabei mal mitgenommen. Und das ist vielleicht so auch ein bisschen, was mein Interesse an der Region, mich interessiert alles. Aber ich habe schon gemerkt, dass es so eine mentale eisernen Vorhang in den Köpfen gab, dass für viele das überhaupt keine, da war einfach nichts. Im Osten war einfach nichts. Das war einfach nicht interessant das war für mich eben wegen dieser Geschichte nicht so, dass wir oft in der DDR waren und mein Vater eben zu diesen zur Geschichte war, also war auch Friedensbewegung damals. Und trotzdem habe ich schon diesen Mief auch mitbekommen, noch ich war noch klein, aber diesen Mief und auch die Angst bei unseren Freunden in der DDR. Und die Überwachung auch, obwohl mein Vater ja eigentlich zu Antifaschismus recherchiert hat, war er trotzdem überwacht. Also ich hatte da nicht diese Illusionen. Und deswegen bin ich dann auch während meines Studiums, hat mich schon interessiert, auch slawische Sprachen zu studieren, habe Russisch gelernt. Und das hat sehr viel geholfen. Und dann bin ich nach Minsk. Ich war in Moskau ein paar Monate. In Minsk bin ich dann noch länger geblieben, war ich 2 Jahre, also in Belarus. Und das hat mich natürlich, hat mich unwahrscheinlich geprägt in der Zeit. Also. Und habe sehr interessante Freunde damals kennengelernt, junge Aktivistinnen, die versucht haben, das Land zu verändern, aber nicht durch offene Demonstrationen, Proteste, Fahne zeigen, wie es die klassische belarussische Opposition getan hat, sondern indem Strukturen gebildet werden, die so eigenständig selbstorganisiert sind, beispielsweise selbstverwalteten Produktionsgemeinschaften. Also es gibt in der russischen Geschichte wohl diese Artell-Organisationsform, in der sich Handwerker und
Waren Sie
zusammen.
etwas Anarchosyndikalisten?
Inzwischen würde ich das vielleicht so sehen, aber die Leute waren, es waren einfach.
Aber Sie haben sich so nicht genannt,
Genau.
weil in der Ukraine und in Russland waren anarchosyndikalistische Gruppen.
Ja, und ich habe dann später auch welche kennengelernt. Vielleicht bin ich da so in dieses Fahrwasser gekommen. Für mich, also ich fand das einfach interessant und das war nicht ideologisch. Ja, das hätte mich vielleicht auch so ein bisschen abgeschreckt, wenn das jetzt. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Gefahr, dass man so eine Tradition, dass die Tradition wichtiger wird als die Inhalte. Ja, also ich finde das schwierig. Ja, das Thema Fahnen ist ja auch in der linken Szene immer so ein Thema. Nationalfahnen, aber ich finde es genauso problematisch, Fahnen wie beispielsweise die Antifa oder irgendwelche Fahnen. Man ist Teil einer Bewegung, man ist Teil einer Gruppe, dann gibt es die Leute, die nicht in der Gruppe sind und dann gibt es da diese Machtverhältnisse innerhalb dieser Gruppen. Also ich war eher mit Leuten, die so frei, frei organisiert Künstler, sagen wir es mal, Aktionskünstler, Protestkünstler. Und einer beispielsweise ist leider in der Gefangenschaft gestorben, Puschkin, hat dem Lukaschenko einen Haufen Mist aus seinem belarussischen Dorf vor den Hauptsitz im Zentrum von Minsk gekippt. Irgendwann konnte ich nicht mehr in Belarus bleiben, obwohl ich gerne geblieben wäre. Ich wurde zum Rektor gerufen. Niemand hat so wirklich erklärt, was los ist. Warum kann ich nicht weiter an der Uni diese Sprachkurse machen? Und dann wurde mir gesagt, ich hätte mich eingemischt in die inneren Angelegenheiten des Staates. Das hat mir dann eine Sekretärin so gesagt. Ich wusste gar nicht, was das sein sollte. Das war so 2009. Und inzwischen ist es mir wohl klar, dass es eben mit meinen Bekanntschaften zu tun hatte. Da musste ich ausreisen und seitdem konnte ich auch nicht mehr einreisen. Das habe ich schon versucht, aber habe dann eben später kein Visum mehr bekommen. Und habe mich dann mit den Belarussen in Berlin getroffen und auch mit Marina Napruschkina, einer belarussischen Künstlerin, die in Deutschland lebt und die mich sehr beeindruckt und beeinflusst hat. Sie hat 2014 eine Flüchtlingsinitiative in Berlin gegründet. Also eigentlich sind wir zu zweit in dieses Flüchtlingsheim damals. Das ist gegangen, um die Menschen kennenzulernen. Und das ist eine sehr große Initiative geworden, die heißt Neue Nachbarschaft. Die war anders als die anderen, die dann Hilfsorganisationen, die später entstanden sind. In dem Sinne, dass es keine Hilfsorganisation war, wo man sozusagen die Deutschen helfen, also Berlin hilft, sondern wo es sozusagen der Helfer gibt und der Geholfene. Sondern der Ansatz war ganz anders, auf einer gleichen Ebene sich kennenzulernen und einen Austausch zu machen. Das heißt, die Geflüchteten, viele Tschetschenen, Syrer aus allen möglichen Ländern, haben uns etwas beigebracht, uns etwas gelehrt über die Welt und über Deutschland auch, wie diese Prozesse, beispielsweise Asylprozesse, ablaufen, welche Schwierigkeiten es da gibt. Und Marina hat dann angefangen, Comics zu zeichnen von Asylprozessen. Und ich habe ihr geholfen mit Übersetzungen damals. Also da konnte ich schon, da das fand ich schon toll, dass ich da irgendwie bei so einem spannenden Projekt mithelfen konnte.
Wie ist das doch passiert, dass du in der Ukraine praktisch geblieben bist? Wie bist du gekommen in die Ukraine nach der Geschichte mit Belarus? Und wie ist das passiert, dass du da geblieben bist, bis heute auch im Krieg?
Ja, das war eine wilde Zeit, 2014, 2015. Und als dann, ich hatte mit der Ukraine, ich war da schon gewesen, weil das immer so ein Ort der Freiheit war. Also die Belarussen sind immer wieder, wir sind auch per Anhalter da durch Belarus in die Ukraine damals gefahren und auf Konzerte, Rockkonzerte von der belarussischen Rockern. Und deswegen hat mich interessiert, was in der Ukraine passiert und bin dann zum Maidan, als das losging, wobei ein bisschen später schon, also im Januar war das 2014. Bin ich auf den Maidan gegangen, hab da mich umgesehen und es war eben auch sehr heterogen. Oft merkte man, da war auch völliges, wie sagt man, Kascha. Also schon viele hatten politisch gar nicht so große Ideologien im Kopf. Das waren Jungen vom Dorf, ja, irgendwie. Also links war in der Ukraine wie in vielen postsowjetischen Ländern nicht mehr so in Mode, weil das sehr assoziiert war mit dem autoritären Sowjetsystem. Deswegen gab es wenige, die sich so hätten als links bezeichnet. Und das fand ich witzig, ja. Also eigentlich alles, was man so als links im deutschen Sinne bezeichnete, das waren eher so Anarchisten, ja. Die nannten sich dann eben nicht links, die sagen, wir sind Anarchisten, und zwar bewusst eben auch nicht in irgendwelchen Parteien, weil diese Parteien oft eben auch sehr autoritär waren. Das war überhaupt so eine Abgrenzung. Und deswegen war das schon so eine Blütezeit des Anarchismus in der Ukraine. Und das hatte schon auch, das passt durchaus auch zu diesem Narrativ, dem ukrainischen Narrativ mit also dieser Kosaken, auch irgendwie das ist alles natürlich, sind Narrative, aber das ist was die Menschen auch motivieren kann, eben diese Selbstverwaltung und einfach mal auch ein bisschen Chaos, das war schon das auch, was die Belarussen immer mit der Ukraine assoziiert haben, also der Geist von Freiheit, chaotisch, nicht alles gut, aber immer so ein sehr heterogenes, mit vielen Polen, wo viele Dinge zusammenstoßen, aber viele Dinge auch entstehen können. Also ganz spannend, heterogenes Land. Genau, und dann war ich bei dem Maidan und habe dort tatsächlich meine Frau, eine Aktivistin auf dem Maidan, kennengelernt, die eben aus diesen sozialen, ökologischen Bewegungen kam, die versucht haben, die Gebäude zu retten in Kiew gegen die Baumafia. Und das sind auch tatsächlich die ersten Gruppen, die den Maidan, also noch nicht militarisiert war, sondern das ging ja los, dass einfach Studenten demonstriert haben. Und da waren viele von diesen Initiativen, die eine Stadt für die Bürger, für die Menschen selber haben wollten, die nicht, wo nicht irgendwie von oben entschieden wird, wer kriegt jetzt welches Land oder sowas, sondern dass die Menschen ihre eigene Land und ihre eigene Stadt mitverwalten können. Das war einer dieser Beweggründe, ja, was vielleicht gar nicht so, es ging nicht nur um irgendwie, das ist das, was man unter Europa verstanden hat. Deswegen hieß es, es ging gar nicht so sehr um, die Leute hatten nicht diese Ideologie, da gibt es diese Machtblöcke und diese Machtblöcke. Es ging gar nicht um NATO oder nicht NATO, sondern es war diese Selbstverwaltung, wir wollen etwas. Und das war Europa sozusagen, diese Eigeninitiative. Das ist nicht selbstverständlich, weil das ist so ein typisches Problem und vielleicht das Hauptproblem, in Russland, auch in Belarus und auch in der Ukraine war es auch so, die Apathie, politische Apathie, dass sich die Menschen rausgehalten haben und anderen überlassen haben, die Politik zu machen. Und diejenigen, die Politik gemacht haben, es gut verstanden haben, den Leuten zu verleiten, sich damit irgendwie zu engagieren. Also sie haben es richtig geschafft, dass jeder, der irgendwas politisch macht, irgendeine Initiative macht, dass das alles diskreditiert wird, dass das alles schmutzig ist. Und sehr zynisch. Also es herrschte so ein Zynismus, ja, der Lukaschenko, der ist ein Gauner und der Putin ist auch ein Verbrecher. Aber sind wir nicht alle Verbrecher? Ist nicht überall so? Und im Westen ist es doch genauso. Und so wurde einfach jedes Engagement, um irgendwas zu verbessern oder irgendwas selbst zu entscheiden, wurde weggeredet. Und dieses, es führt einfach zur Legitimierung der autoritären Machthaber, ist einfach so ein Instrument gewesen. Und diese Politapathie, die haben die Ukrainer durch ihre Heterogenität und diesen Chaos überwunden. Und das wurde zur großen Bedrohung für das russische Regime und überhaupt für die Regime in der Region. Es ist ja nicht nur Russland. Um ein Beispiel zu machen, Bekannte von mir, die sind Die haben in Russland, es gab damals noch Friedensdemonstrationen, gab es tatsächlich angefangen, als sie verhaftet worden sind, ukrainische Lieder zu singen. Ja, das waren Russen, die hatten kein Ukrainisch gelernt und so weiter, aber wurde einfach zum Symbol. Also dieses Chaos, dieser Freiheit-Gedanke, das wurde zum Symbol auch für Menschen, die nicht angepasst waren in Russland. Und das war unwahrscheinlich gefährlich. Also das hat man sehr gut registriert, glaube ich, in dem Regime. Das musste man diskreditieren. Das konnte nicht sein, dass die Ukraine sozusagen, das ist jetzt aus ukrainischer Sicht politisch unkorrekt, aber sozusagen zum besseren Russland wird. Ja? Also das Problem ist gar nicht so sehr für Putin, gar nicht so sehr die ukrainisch Sprechenden und die ukrainische Sprache, dass die im Westen da kann man abtun, die sind irgendwie fast schon Polen und so, das hat der Lukaschenko, macht auch immer solche Scherze, das ist ja dann alles so. So, das Problem ist eher, dass die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine, dass die anfängt, sich selber zu organisieren und dass sich da was zum Guten entwickelt, weil das wäre wahnsinnig ansteckend, eben weil es so viele familiäre Beziehungen gibt zwischen der Ukraine und Russland in vielen Generationen und das wollte man nicht und deswegen musste man alles dran setzen, das zu diskreditieren und deswegen war das eben ganz wichtig zu sagen, ja, die Ukrainer Nationalisten und diese Sprache, die wollen euch aufzwingen, irgendeine Sprache zu sprechen und so weiter. Und man sieht ja auch, welche Städte, welche Länder, welche Teile der Ukraine haben am meisten gelitten. Ja, das sind russischsprachige Städte gewesen, die in Schutt und Asche gebombt worden sind im Osten, weil das hätte zu einem Wandel in Russland geführt und das wurde durch den Krieg jetzt erstmal aufgeschoben.
Wie ist die Situation jetzt? Du wohnst lebst in Kiew, jetzt bist du aber, seit wann bist du zum Besuch in Deutschland?
Ich bin seit einem Monat hier, einfach Sommerferien meiner Kinder, die sind noch 3 und 5 Jahre alt und dass die ein bisschen zur Oma und Opa gehen.
Ich wollte fragen, wie war die Situation in Kiew? Weil diese Beschüsse haben schon vor einem Monat, glaube ich, haben sie schon angefangen.
Naja, also wir haben Beschüsse immer schon gehabt, eigentlich.
Aber ich meine, diese Intensität.
Die Intensität hat sich gesteigert. Es wurden einfach immer mehr Drohnen und ballistische Raketen, um unsere Flugabwehr zu überlasten. Wo wir vorher noch relativ locker mit den Drohnen insbesondere umgegangen sind, weil wir gesagt haben, die werden alle abgeschossen und tatsächlich waren die Abschussraten bis 100%, wurde die Abschussrate immer weniger und gerade die Drohnen, würde ich sagen, sie haben einfach sehr viele, sie sind nicht teuer und die fliegen einfach irgendwie, die fliegen ständig in irgendwelche Wohnhäuser rein, vereinfacht gesagt. Also während eine ballistische Rakete, die also Millionen kostet, die wird schon mehr oder weniger an irgendwelche kriegswichtigen Ziele, wobei das eben auch zivile Infrastruktur ist für die Russen, also Kraftwerke oder so, Heizkraftwerke im Winter geschickt, aber wo man von ausgehen kann, die kriege ich vielleicht nicht auf den Kopf, es sei denn, ich wohne daneben, weil diese Raketen immer wieder durch Wohnhäuser fliegen, die neben den eigentlichen Zielobjekten sind. Aber bei den Drohnen, die sind nicht so teuer, da ist es ihnen offensichtlich, ganz offensichtlich nicht so wichtig, wo die einschlagen und die greifen dann, die gehen, man hört die ziemlich laut, wie so Mopeds. Und dann hört man aber auch, wenn sie in Angriffflug umschalten und rapide an Höhe verlieren. Ja, dann hört man, wie dieses Pfeifen immer näher kommt. Und bei uns in der Nähe wurde eine Oma getötet, die in im ersten Stock oder im zweiten Stock ihres Hauses war. Also diese Einschläge kamen schon näher. Ja. Und deswegen gehen wir dann auch in den Luftschutzkeller, was wir vorher eher selten gemacht haben, nur bei Raketenangriffen. Das ist meistens, das sind kombinierte Attacken, meistens sogar 3 Stufen. Dann kommen noch die Marschflugkörper, die ja nochmal, also eine ballistische Rakete ist insofern ziemlich erschreckend, als die Vorwarnzeit extrem gering ist. Also in unserem Fall vielleicht Also eigentlich fliegen die, glaube ich, so 4, 5 Minuten von russischem Territorium, aber man hat auch die Meldung nicht sofort nach dem Start. Manchmal kommt die Meldung auch verspätet und dann hat man die Meldung und dann hat man nur noch 3 Minuten.
In welche Form kommt die Meldung?
An Telegram-Kanälen. Ja, ich meine, es kommt auch die Sirene natürlich, aber in den Telegram-Kanälen, wahrscheinlich gibt es auch Leute, die irgendwie Zugriff haben auf Informationen der Armee. Aber offiziell hat man nur den Alarm und soll in den Keller gehen. Aber das ist halt unrealistisch, wenn jeden Tag 4, 5 Alarme sind.
Aber
Also,
nicht die ganze Zeit, es war schon jetzt
es
einen
gab im
Monat.
letzten Jahr Zeiten, da gab es für 2 Wochen keinen Alarm. Und dann gab es aber auch immer wieder mal Wochen, wo ganz schlimm war die Zeit 22, 23, der Winter. Da hatten wir auch noch keine Patriot-Systeme, was ja gegen diese ballistischen Raketen das Einzige ist. Ja, das ist ja das Problem. Deswegen sind wir ja so abhängig von den USA. Alles andere, das gibt es auch in Europa, aber diese ballistischen Raketen, sonst, die sind sehr zielgenau, sehr schnell, ohne Vorwarnzeit. Ja. Und da, sagen wir so, also es ist nicht so, dass das jetzt schlimmer ist, als es immer war. Es war schon mal schlimmer, es war 22, 23, bevor so diese Unterstützung so angelaufen ist. Oder am Anfang war das nochmal deutlich heftiger.
Woran liegt das, dass tatsächlich war bekannt, dass die Ukraine ziemlich gut ukrainische Abwehrsysteme, PVO,
Ja.
die waren irgendwie so gut und technisch so überlegen, dass sie tatsächlich die meisten von diesen Drohnen abgeschossen haben?
Ja, ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Weise schlechter geworden ist. Das funktionierte schon sehr gut, aber es ist halt, es wird halt mehr. Es werden halt immer mehr Drohnen. Diese Drohnen, die ursprünglich aus dem Iran importiert haben, wurden, werden inzwischen halt vollständig in Russland gefertigt und dadurch sind auch ganz andere, ja, die werden immer mehr. Es gibt auch Verbesserungen im Detail, dass sie schwieriger auf den Radars zu orten sind, aber also das ist graduell, ist ein Wettlauf, ja, es ist ja nicht statisch. Das ist Katz und Maus, ja, und die Russen machen das besser und die Ukrainer versuchen das auch besser zu machen, aber ja, die Russen feilen an ihren Waffen, versuchen sie immer mehr und immer blutiger zu machen. Und zuletzt hatten wir sogar Meldung, dass in diesen also diesen Kamikaze-Drohnen auch noch Streumunition eingebaut wird. Das heißt, da fliegen dann Metallkugeln, aber auch unverdächtige schwarze Objekte fliegen dann in alle Richtungen, wenn die explodieren oder auch wenn sie abgefangen werden auch. Und dann hast du halt in der Stadt, wo Millionen Menschen wohnen, mit Kindern, alten Menschen, liegen halt dann irgendwelche Objekte in den Parks, an den Straßenrändern oder sowas, was halt extrem gefährlich ist. Und ich bin ja auch mit Kindern, also wir sind ja. Das ist ein blutiges, es wird immer weiter eskaliert. Und diese befreundeten Länder, es ist eben nicht Russland alleine, sondern eben ja auch Nordkorea. Iran ist gerade ein bisschen beschäftigt, denke ich, aber Nordkorea, die Zug für Zug für Zug mit Containern, mit Artilleriewaffen, mit ballistischen Raketen, sind ja viele nordkoreanische Raketen jetzt auch, die Russland einsetzt, auch in Kiew. Die haben ihre Solidarität. Also die Solidarität der Diktatoren, die funktioniert. Und die Solidarität der Demokratien funktioniert auch, aber noch nicht so gut leider wie die Solidarität der Diktatoren. Die geben den Befehl und dann werden die Waffenfabriken und die Raketenfabriken auf Volldampf hochgefahren und alles wird dran gesetzt. Und es gibt zwar Unterstützung, wofür all die Ukrainer auch extrem dankbar sind, aber es ist eben so auch in Demokratien. Es muss eben auch erstmal klar sein, warum das so wichtig ist.
Und jetzt, wie erfährst du das persönlich? Ich meine nicht nur du, sondern deine Familie. Wie geht man damit? Wie kann man damit umgehen?
Die meisten Tage sind ganz normal. Das ist schon krass, ja. Also das ist wie wenn man sich vorstellt, hier in Freiburg ist ein schöner Tag, die Leute sitzen in den Cafés und plötzlich heulen die Sirenen und dann vibriert alles und dann sieht man Rauchwolken. Und also das ist jeden Tag dieser extreme Kontrast. Also am Anfang hat mich das noch richtig mitgenommen, auch bis dahin, dass ich, als wir die ersten Monate sind wir nach Deutschland geflohen, was irgendwie sehr ironisch ist, weil ich ja vorher einer Flüchtlingsinitiative geholfen hatte und mit aufgebaut hatte und jetzt war ich plötzlich selber Flüchtling. Da hatte ich schon das so, auch wenn ich in Deutschland dann Sirenen gehört habe, dass sofort der Puls nach oben gegangen ist. Aber inzwischen ist es für uns einfach Alltag geworden, Normalität, wo wir versuchen, uns zu schützen eben, so wie es machbar ist, dass wir ganz rational gucken, was ist das für ein Alarm? Sind das Raketen? Sind Drohnen? Sind es Drohnen, Raketen und Marschflugkörper? Dann ist vielleicht schon eine gute Zeit, schnell in den Keller zu gehen. Es war mal irgendwann vielleicht ein Luftschutzkeller für den Atomkrieg. Also es gibt irgendwelche Bleiwände. Aber es hat ja niemand der Ukraine damit gerechnet, dass man das irgendwann wieder brauchen könnte. Und das war halt einfach verschmutzt mit toten Ratten und so. Das in Selbstinitiative ausgebaut, als wir da gerade nach Anfang des großen Krieges übernachtet haben mit meiner Tochter damals. Hab ich gesagt, das will ich nicht mehr, also in so einem Kellerloch leben. Und dann haben wir renoviert und haben auch selber eine Solaranlage aufgebaut, also ohne Handwerk, also nur wir, unsere Freunde. Und haben das gemacht, damit wir auch Strom haben, weil immer wieder die Kraftwerke beschossen worden sind. Ja, inzwischen ist es also so angenehm in dem Keller. Also ich habe dann auch einen kleinen Spielplatz mit Schaukel und so in dem Keller eingerichtet für die Kinder, sodass die sich richtig immer gefreut haben, in den Keller zu gehen. Die sind einfach noch zu klein, um das zu verstehen und dann gesagt haben, Papa, wann kommt endlich wieder eine Rakete? Wir wollen in den Keller gehen. Und sie werden jetzt älter und da werden wir das sehen, aber bisher sind, ja. Genau, aber das ist die Realität. Und wir, also meine Frau insbesondere, wir können in der Ukraine damit besser umgehen, weil dieser Wahnsinn verschwindet ja nicht hier. Bloß, dass man hier sich nutzlos vorkommt. Man weiß, dass da diese Katastrophe passiert. Und da kann ich nicht einfach hier in Deutschland ein normales Leben führen, Urlaub machen und ich kriege einfach eher Heulkrämpfe, wenn ich das sehe, wenn ich hier zu Besuch bin, dass das Leben irgendwie normal sein kann, ohne diese Angriffe, ohne Drohnen, Raketen, Ballistik und Marschflugkörper und so. Und deswegen ist es fast einfacher dort, weil dort ist klar, wir müssen, wir sind irgendwie in einem Boot, egal was wir für Hintergründe haben, arm, reich und Ausländer, nicht Ausländer, sondern das führt zu so einer Art, man ist geborgen, man fühlt sich irgendwie geborgen, aber hat gleichzeitig auch die Erinnerung, es ist was zu tun und manches wird auch einfacher, weil es einfach, wenn man in einer Stadt lebt, wo immer wieder die Raketen fallen und immer wieder zivile Ziele getroffen werden und so, dann ist das einfach falsch. Also da braucht man gar nicht so das Relativieren, da gibt es Grau und so, was dann oft auch in deutschen Gesprächen dann mit Bekannten hier, wenn ich in Deutschland bin, so, es ist ja alles irgendwie grau und irgendwie sind die Ukrainer ja dann auch wieder irgendwie selber schuld und so weiter und das tut mir weh.
Wenn wir zurückgehen zu ein bisschen noch anderen Positionen, hört man so, aber Frieden ist wichtiger. Wahrscheinlich ist es für die Menschen in der Ukraine besser, jetzt mit Russland Frieden zu schließen, egal unter welchen Bedingungen. Menschenleben geht vor und so weiter. Meine Frage an dich ist, was denkst nicht nur du, sondern was für Stimmen gibt es dazu in der Ukraine von einfachen Menschen, von euren Nachbarn, von Kollegen?
Wenn auch die Stimmung gedrückt ist, ist einfach viel zu viel passiert. Dass klar ist, das ist es mit so einem Mafia, mit so einem verbrecherischen Regime, das ganze Städte ausgelöscht hat. Menschen in Konzentrationslager, richtig Folterlager, ja, die in diesen besetzten Gebieten eingerichtet worden sind. Da wurde ein Kulturzentrum wurde umgebaut zum Folterlager, ja. Und aber in dieser besetzten Grauzone, wo also gefoltert wird und Menschen verschwinden, nicht mehr auftauchen und andere müssen durch, wenn die gefasst worden sind in den besetzten Gebieten, man in so einem Zwischenlager ist, wo man dann untersucht wird, politisch aktiv und dann wird man gefiltert in jetzt, du verschwindest jetzt für Jahrzehnte im Knast oder das so oder du wirst umgeschult deine Kinder werden irgendwie jetzt mit dem russischen Nationalismus erzogen, alles Mögliche. Aber nach dem, was da passiert ist, es ist nicht klar, wie es weitergeht, aber klar ist jedenfalls, dass ohne die Freiheit nichts ist. Das ist einfach, die haben keine, da gibt es keine Grenze. Ja? Man merkt, die haben kein Gewissen. Das sind einfach Kriminelle. Und so kann eine Gesellschaft gar nicht existieren. Die Ukraine könnte so gar nicht, die Menschen könnten so gar nicht akzeptieren. Das hieße, dass man, das ist wie, ich sage immer, wenn dann jemand sagt, ihr könnt euch ja dann arrangieren, okay, also als Beispiel, wann würde jetzt in Deutschland überall alle Gefängnisse öffnen? Alle Nazis, alle Kriminellen, alle Verbrecher, Vergewaltiger, alle auf, man, statt dass man sie einsperrt, werden die belohnt. Am besten kriegen sie auch noch von einem Opfer, ein Vergewaltiger kriegt dann die Hälfte des Hauses, damit er ruhig gestellt wird, damit er zufrieden ist. Und dann kann man sich einfach überlegen, kann eine Gesellschaft unter solchen Umständen funktionieren? Kann sie nicht. Das ist ja völliger Wahnsinn. Und deswegen, so ist die Stimmung, sie ist grimmig, aber es gibt keine andere Wahl, außer dass wir unsere Freiheit verteidigen. Und es kann entweder Jahrzehnte dauern, immer, oder mit internationaler Unterstützung kann es auch schneller gehen. Ja.